Wir haben das gesungen und ich will vorschlagen, dass wir das auch noch machen. Noch einen Moment still. Werdet jedes für sich. Bitten wir Gott doch darum, dass er für die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen, durch sein Wort, durch das, was wir hören, durch das, was uns durch Gedanken durchgeht, dass er zu uns reden kann. Wenn wir einen Moment still werden. Gott im Himmel, uns ist bewusst, dass Gottesdienst wortlastig sind. Viele Worte. Das Gesprochene, das wir hören. Und die Gefahr ist gross, dass das in einem Ohr reingeht und im anderen raus. So geht es mir oft. So ist es eine Gottsache. So ist es eigentlich deine Sache. Wofür wir bitten jetzt? Dass das, was in deinem Wort, in dieser Bibel niedergeschrieben ist, für uns heute in unsere Situation nie, in unsere Herausforderungen nie. Uns das würde geben, was wir brauchen. Manchmal dringend brauchen. So bitten wir um dein Reden und wir danken, dass du hilfst bei beidem. Auch beim Zuhören. Amen. Ralph Emerson hat gesagt, dass alle Welt Liebende liebt. Das ist ein Spruch, den er gemacht hat. Alle Welt liebt's. Liebesbärlitz gesehen. Wenn die schmusen, wenn die zärtlich sind, wenn man ihnen die Freude aneinander ansieht, wenn die begeistert sind. Alle Welt liebt Liebende. Jetzt, wenn das stimmt, dann sollte das Buch Hosea. Mit dem beschäftigen wir uns heute Morgen. Dann sollte das eigentlich das meist geliebte Buch der Bibel sein. Hosea. Die Geschichte vom Hosea, die unterscheidet sich eigentlich wenig von Geschichten, die sich abspielen in Bern, in Berlin, in Budapest, in Boston, weiss der Geier wo. Geschichten, die sich abspielen tagtäglich. Weltweit. Jetzt ist es aber Geschichte. Jetzt ist es Geschichte von einem gebrochenen Versprechen. Es ist Geschichte von einer gebrochenen Familie. Es ist Geschichte von einem gebrochenen Herz. Es ist Geschichte, tragische Geschichte, Hosea, von einem gebrochenen Leben. Jetzt andererseits, das ist die Kehrseite, das ist die eine Seite von dem. Die Kehrseite von dem ist, dass die Story, die wir miteinander heute Morgen anschauen, nur ganz kurz ein paar Highlights, dass die Story so einmalig ist, dass sie zu den Klassikern der Literaturgeschichte gehört. Was mich überrascht. Wir haben die Geschichte von Hosea ignoriert. Du wirst höchst sehr wahrscheinlich nichts in den Kinderbüchern, in der Sonntagsschulliteratur über die Story von Hosea finden. Zu kompliziert. Nicht nur das. Vermutlich, ob schon so eine reale und so eine tragische Geschichte ist, haben sehr viele Erwachsene nie von dem Geschehen, von dem Zerbruch, der da geschildert wird, je gelesen oder sich damit auseinandergesetzt. Jetzt ist es kurios, dass Gott ausgerechnet das Geschehen nimmt. Er nimmt das Geschehen. Und er demonstriert damit seine Beziehung zu seinen Leuten. Was einer Familie geschieht, kommuniziert, was Beziehung Gottes zu uns, zu seinem Volk im weitesten Sinn bedeutet. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Es ist ein prophetisches Buch. Hosea, nochmal, wir sind im Alten Testament, wir sind schon seitlich im Alten Testament. Es gibt so viel her. Es gibt so viel her. Ich hoffe, du wirst heute Morgen ein bisschen verändert von dem Gottesdienst weg aufgrund dessen, was der Hosea zu berichten hat. Eine unglaubliche Geschichte. Du musst wissen, die Story, wir tun das immer gerne in Kontext einsetzen von der Geografie, von der Geschichte. Die Story ist eine Liebesstory, es ist eine Liebesgeschichte und sie spielt sich ab in einem historischen, in einem geografischen Setting, nämlich in einer Stadt genannt Samaria. Wir sind mit Samaria ein bisschen vertraut. Wir haben gerade eine Serie abgeschlossen, für die, die regelmäßig im Gottesdienst kommen, in Buch der Könige über das Leben von Elia. Da haben zwei Städte wichtige Rolle gespielt, Jezreel und Samaria. Das sind die beiden Sitze der Könige vom Nordreich von Israel. Jetzt, dass Samaria die Hauptstadt eigentlich vom Nordreich ist, der Ort, der ganz zentral ist. Die Biografie von dem Prophet spielt sich ab in dieser Stadt. Der Hosea ist ein frisch berufener Prophet. Er wird von Gott, jetzt fängt es schon komplex an, er wird von Gott geführt, eine junge Frau kennenzulernen, die junge Frau zu umwerben und zu gewinnen. Die Frau heisst Gomer. Die Gomer, die führt ein laxes, unbeschwertes Leben. Sie führt das Leben im Trend von ihrer Zeit. Sie ist ein Kind von ihrer Zeit. Jetzt der Hosea auf der anderen Seite, der bringt einiges in die Beziehung mit. Er bringt ein reines Herz in die Beziehung zu dieser Gomer. Er hat nie Götze geopfert auf diesen Altar, wo man in Israel, in Nordisrael, überall auf den Höhen gesehen hat. Götzenaltar. Er hat sich ferngehalten von dem, ganz bewusst. Gomer ist von dem jungen Mann beeindruckt. Ich nehme mal an, er hat gut ausgesehen. Ich nehme mal an, dass er eine umgängliche Persönlichkeit war. Das kombiniert bringt schon einiges. Aber er hat das Herz von einem Held. Er ist aufgestanden gegen seine Zeit. Er hat Leidenschaft von einem Poet. Und nicht nur das, er hat den Eifer von einem Gerechten. Jetzt Leute, das wissen die genauso gut wie ich. Das Leben von einem Mann, das Leben von einem Prophet, wird maßgeblich bestimmt von der Frau, die er heiratet. Ist da nicht anders. Das wird entweder gesegnet von der Frau, die er heiratet, oder aber es ruiniert die Frau, sein Leben. Umgekehrt kann es natürlich auch geschehen, ist klar. Jetzt, wo dem Hosea gesagt wird, Gott sagt zu ihm, er soll die Gomer heiraten. Da hat er vermutlich sich vorgestellt, in seiner Gedankenwelt hat er gedacht, die Frau, die ist so unberührt wie ich, die ist so rein wie die Lilie, von der er gelesen hat, in seinem Lieblingsgedicht vom Hoheliet. Der hat Hoheliet sicher kennt, das uraltes Buch. Er hat sich ein Bild gemacht von der Gomer, wo dieser Unberührtheit in etwa entsprochen hat. Jetzt sind Tage vergangen und der Hosea lernt die Gomer besser kennen. Er stellt fest, dass die Blüten von ihrer Reinheit gepflückt und zertreten worden ist von unwürdigen Männern. Und trotz dieser Tatsache gibt Gott ihm einen durchknallten Auftrag. Lies es mit mir. Unglaublich. Es ist unglaublich. Gott sagt zu ihm, such dir eine Prostituierte. Mach sie zu deiner Frau. Zu deiner Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer prostituierten Person geboren sind. Das ist die Ausgangslage dieser Story. Hast du je so etwas gelesen? Hast du gewusst, dass das in der Bibel ist? Gerade raus. Es ist drin. Genauso. Jetzt, was für eine kuriose Aufforderung. Ich stelle mir vor, dass der Prophet gedacht hat, der Gomer, ihre Vergangenheit, die ist zwar problematisch, aber wenn Gott uns zusammengeführt hat, dann wird es doch wohl so sein, dass unsere Zukunft eine glückliche und eine fröhliche werden kann. Der Hosea ist leider falsch gelegen. Mit dieser Hoffnung, mit dem Wunsch, mit dieser Vorstellung. Lass mich mit uns überlegen, was abgegangen ist. Vielleicht hat der Prophet nicht so viel Zeit mit seiner spassliebenden Frau verbracht, wie er hätte sollen. Er hat nämlich die Aufgabe gehabt, Nation Israel zurückzurufen zum lebendigen Gott. Die rennen diesen Götzen an, dem Baal. Und der Hosea hat den Auftrag von Gott, er ist ein Prophet Gottes, Nation zu warnen. Jetzt, das hat ihn mit Sicherheit in ein familiäres Dilemma gebracht. Der Prophet hat realisiert, dass Israels Opfer von einer brutalen syrischen Kriegsmaschine wird werden, wenn die nicht bald Buße tun. Jetzt weißt du, was interessant ist? Rein zeitlich gesehen hat er das nicht mehr ganz erlebt. Der Prophet stirbt und das Jahr darauf wird das Nordreich Israel historisch beleidigt. Ungefähr 722. Von den Assyrern ins Exil gerufen, geführt, geschleppt. Die Assyrer waren eine der brutalsten Völker im Altertum. Wir haben Ausgrabungen, wir haben Steinreliefs, wo Assyrerkönige, wo man weiss, wer die sind, Menschen an Nazaring, Hebräer an Nazaring, Ägypter an Nazaring wegführen. Äußerst brutale Kriegsmaschine. Jetzt der Prophet hat den Auftrag zu warnen. Wenn das Volk Israel nicht umkehrt, werdet ihr, Gott wird dafür sorgen, dass ihr an die Kasse kommt. Er wird nicht einfach zuschauen. Er warnt. Er ruft sie auf zur Buße. Und so verbringt der Prophet einen rechten Teil von seiner Zeit mit dem, Leute zu Gott zurückzurufen, um das drohende Desaster abzuwenden. Gomer hat das Herz von ihrem eifrigen Mann nicht geteilt. Oft hat sie sich geärgert, dass er sich manchmal mehr um die Botschaften, die er predigt, gekümmert hat, als um sie. So passiert es, dass die Gomer schrittweise langsam zurück driftet in ihr altes Leben. Sie driftet zurück zu einem, darf ich es so sagen, wilden Lebensstil. Tag für Tag kommt der Hosea heim am Abend. Er wundert sich, wo seine Frau ist. Nächteweis liegt er wach. Er wartet, bis sie heimkommt. Ich bin sicher, dass der Prophet gebetet hat. Ich bin sicher, dass er Gott angefleht hat und seine Familie immer wieder vor Gott gebracht hat. Und dann eines Tages geschieht etwas. Eines Tages hat es ausgesehen, als ob Gott sein Gebet beantwortet hat. Weil Gomer wird schwanger und sie bekommt ein Baby. Stell mir vor, wo der Prophet das Baby in seinen Arm gehalten hat, dass er vielleicht gedacht hat, das hat Gott bewirkt. Das kleine Menschli wird jetzt vielleicht eine Hand um mein Herz legen und die andere um das Herz von meiner Frau. Und das wird unser Leben zusammenschweissen. Das Neugeborene. Dann lesen wir etwas ganz Erstaunliches im Text. Dann sagt Gott zum Hosea, nenn deinen Sohn. Jetzt wird es doch spannend, oder? Jetzt kennen wir die Geschichte ein bisschen. Nenn deinen Sohn Jezreel. Jezreel? Was wissen wir über Jezreel? Bitte blend zurück zur Geschichte von Elia. Wir nehmen uns nicht Zeit, um das zu rekapitulieren. Aber er sagt, nenn deinen Bub Jezreel. Lass mich es gleich probieren. Ganz kurz. Jezreel ist der Name von einer Stadt, die in der Geschichte von Israel eine tragische Rolle gespielt hat. Jezreel steht für den geistlichen Niedergang der Nation Israel, haben wir gesehen. Jetzt dadurch, dass der Hosea seinem Bub Jezreel sagen soll, macht er den Bub, macht er seine Ehe, macht er seine Familie zum Lehrobjekt von der Beziehung, die besteht zwischen Gott und seinem Volk. Jedes Mal, wenn der Hosea seinem Kind, seinem Bub gerufen hat, ist das eine Erinnerung an die Geschichte von Israel gewesen. Jedes Mal, wenn der Name Jezreel in der Öffentlichkeit er genannt hat, ist das in den Ohren von jedem frommen Jude eine Rückblendung gewesen, dass Gott die Schuld von seinen Leuten nicht überschaut. Er lässt es nicht einfach schleifen. Jezreel, nennen Jezreel. Gott überschaut die Fehler von seinen Leuten nicht. Rechnet damit. Später gebiert Gomer ein zweites Kind, ein Mädchen. Los, was da passiert. Da sagt Gott zum Hosea nach der Geburt von dem Mädchen, nenn das Kind Loruhama. Loruhama. Und das ist, was der Name bedeutet. Ich habe kein Erbarmen mehr mit den Israeliten. Ich werde ihre Schuld nicht mehr vergeben. Loruhama. Loruhama? Kein Mitleid. Ui. Nachdem die kleine Loruhama abgestillt ist, wird ein drittes Kind geboren in die Familie nie. Nochmal ein Bub. Nochmal ein Bub. Und schau, was Gott zum Hosea, zum Prophet, bei dem dritten Kind sagt. Da sagt er, er soll Loami heissen. Und was bedeutet Loami? Es bedeutet, ihr seid nicht mehr mein Volk. Ich bin nicht mehr für euch da. Ui. Die Liebesstory geraten ins Wanken. Die drei Namen von dem Kind vom Hosea. Jezreel. Loruhama. Kein Erbarmen. Loami. Nicht mehr mein Volk. Die drei Namen haben eine weitreichende Bedeutung. Die geben uns eine Zusammenfassung von der Geschichte von Israel. Das ist, was so spannend ist. Und zwar bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber nicht nur das, die Namen vermitteln uns einen Einblick ins Leben von der Familie von dem Propheten, was er durchmacht. Absolut faszinierend. Der Name von dem dritten Kind, Lo-Ami, nicht mehr mein Volk. Das ist ein Hinweis, Leute, auf die Verbitterung, die der Prophet erlebt. Sein Herz ist gebrochen. Weil irgendwann ist in ihm der Verdacht aufgekommen und er wird zu einer tragischen Realität. Die drei Kinder sind nicht meine Kinder. Gomer lebt im Ehebruch. Aber der Hosea, wohlverstanden. Der Hosea lehnt es ab, sich scheiden zu lassen von dieser Frau. Jetzt trifft ihn ein weiterer Schlag. Gomer verlässt ihn. Er kommt heim und findet an der Tür zum Kinderzimmer eine Notiz. Gomer teilt ihm mit, dass er sich aus der Beziehung verabschiedet hat. Sie hat die Nase voll von diesem eingegangenen Leben. Sie will ihre Freiheit. Und sie kehrt zurück in die Kultur, aus der sie gekommen ist. Und sie lässt Hosea wissen, dass die Kinder nicht seine Kinder sind. Jetzt bitte versuch mit mir, dich in seine Lage als eben Abend, wo er heimgekommen ist, zu versetzen. Er muss ab sofort beides sein, Mutter und Vater für die Kinder. Er bereitet das Abendbrot vor. Er lässt ihre gute Nachtgeschichten ab. Er bringt sie ins Bett. Er deckt sie zu. Und er schaut zu, wie sie einschlafen. Aber für den Hosea gibt es keinen Schlaf. Gomer hat zwar das Haus verlassen, aber nicht sein Herz. Nicht sein Herz. Kannst du dir das Gerede, das Geschnurr, das Geschwätz im Dorf vorstellen? Die Frau vom Prophet ist ihm davon gelaufen. Gomer hat es mit dem Extremist nicht mehr aushalten. Andere haben gesagt, geschieht ihm recht. Er hat alle anderen belehrt, wie sie leben sollen. Aber seine eigene Familie hat er nicht zusammenheben. Es hat auch Leute gegeben, die Hosea und Gomer gekannt haben. Die haben gewusst, dass sie ein falsches Spiel gespielt hat und spielt. Manche haben vielleicht gedacht, ach, was soll's? Jetzt, wo sie weg ist, kann es doch einfach vergessen. Die Liebesgeschichte geht weiter. Der Hosea hat Gomer geliebt. Er hat sie nicht können vergessen. Wie könnt ihr auch? Gomer ihrerseits hat gedacht, der Neuanfang ist gut für mich, ist mein Vorteil. Exotische Speisen, elegante Klamotten, ein dynamischer Lebensstil, das hat sie weggelockt vom Hosea. Aber Leute, wie so oft ist es nicht so? Wie oft? Die Verführung zum Neuen wird auch wieder alt. Die Spirale dreht weiter. Der Weg scheinbar entpuppt sich als Spiralen abwärts. Das ist geschehen im Leben der Gomer. Sie hat Hosea verlassen, sie pendelt jetzt zwischen verschiedenen Männern. Ziemlich modern, würde ich sagen. Zuletzt landet sie bei einem, der nicht einmal für ihre elementarsten Bedürfnisse sorgen kann. Abwärtsspirale. Abwärtsspirale. In dieser ganzen Zeit verfolgt der Hosea die Abwärtsspirale. Irgendwann kann er das, was er sieht, nicht mehr ertragen. Er sucht ihren aktuellen Partner auf. Bist du derjenige, der mit der Gomer zusammenlebt? Und wenn es so wäre, was geht dich das an? Oh, du verstehst nicht. Ich bin ein Mann. Ich liebe meine Frau. Und ich kann dich um einen Gefallen bitten. Würdest du von mir Gold und Silber nehmen und ihr das geben, dass sie das Nötigste haben kann, was sie braucht? Der Mann schaut den Prophet an und sieht das Gold und Silber in seiner ausgestreckten Hand und er denkt, einen dümmeren Idiot als der gibt es ja nicht. Er akzeptiert den Plan von Hosea. Du sagst wie ich, das leuchtet nicht ein. Das macht doch null Sinn, dass ein Mann Geld investiert in eine Frau, die ihn betrügt. Aber Leute, genau das finden wir im Hosea 2, wo der Prophet sagt, er redet vorher von dem Kind, ihre Mutter hat sich mit fremden Männern eingelassen. Sie ist mit ihnen ins Bett gegangen. Klartext. Es lohnt sich, sagt sie, denkt sie, hat sie überlegt, es lohnt sich doch bei meinen Liebhabern zu bleiben. Materiell lohnt sich das schon. Denn die geben mir, was ich brauche. Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl, Wein und was es sonst noch zum Leben braucht. Das zahlt sich irgendwie doch aus für mich. Im Vers 10 von dem gleichen Kapitel klagt der Prophet, sie hat nicht erkannt. Sie hat nicht erkannt, dass ich es gsi bin. Ich bin es gsi, wo ihre Getreide, Most, Öl gegeben hat. Mit Silber und Gold habe ich sie beschüttet. Aber sie hat das ein Ball zu Füssen gelegt. Wir sehen den Prophet irgendwo im Schatten stehen und er schaut zu, wie der Geliebte von der Gomer vom Einkauf heimkommt. Er schaut zu, wie Gomer dem Geliebten überschwänglich dankt für all die Sachen, die von echten Leuten, die von echter Liebe geschenkt und von einem Betrüger weitergegeben worden sind. Er sieht das. Jetzt, wenn du geneigt bist wie ich, Gomer zu verurteilen, dann darf ich dich daran erinnern, dass das der Weg ist, wie du und ich unser ganzes Leben verbringen. Identifizier dich mit der Gomer. Aus Gottes Hand empfangen wir doch alles, was wir brauchen. Und wie schnell danken wir allen und allem für das, was er uns gibt. Was er uns gibt. Wir können unserem Arbeitgeber danken. Wir können unserer Familie danken, wir können unseren Freunden danken, wir können unserer eigenen Energie und Kreativität ein Lob aussprechen. Allem, ausser dem Gott, von dem jeder sagen kommt. Das heißt, Moment mal. Liebt Gott uns wirklich auf diese Art? Und ich sage dir, alles in dieser Bibel bezeugt, dass er uns so liebt. Aber wir gehen unseren eigenen Weg. Wir eliminieren ihn. Vor allem, wenn es gut geht. Eliminieren wir es aus unserem Leben. So ein bisschen Rand, ein bisschen Gottesdienst. Zwischen die Stossgebeten, dann schaut, das langt. Nur nicht näher. Nur nicht mehr. Es könnte ja extrem werden. Kein Bedarf für ihn, solange es gut geht. Dann tippt uns jemand auf die Schulter. Wir drehen uns um. Und es ist er. Er ist da. Und er sagt, im Fall, ich liebe dich immer noch. Immer noch. Im Fall, ich bin immer noch da. Ich sehe dich. Ich weiß um dich. Ich weiß Bescheid. Du musst gar nicht religiös tun. Ich weiß Bescheid. Und er sagt, wenn du am Ende von deinem eigenen Weg angekommen bist, bin ich immer noch da. Und ich nehme dich auf. Seine bedingungslose Liebe, hör mich gut, bedingungslose Liebe sollte uns erschüttern zutiefst. Gott wird in Christus Mensch. Der Christus, der Gottmensch, der Menschensohn und Gottessohn geht an das Kreuz. Er geht für dich und für mich, um Vergebung von unseren Sünden und ewiges Leben zu bewirken. Das Beste, was einem Menschen geschehen kann. Es gibt keinen anderen Gott außer dem einen, der dich so bedingungslos liebt. Jetzt, Gomer hat sich trotzdem nicht verändert. Gomer hat sich nicht verändert. Der Prophet beschließt jetzt, sich zurückzuziehen. Ohne sie aber aufzugeben. Er zieht sich zurück, ohne sie aufzugeben. Wir sind jetzt, haben einen spannenden Punkt angelangt im zweiten Kapitel. Ich will sie in die Wüste bringen. Wüste ist nie ein guter Ort. Ich werde sie in die Wüste führen. Und dann geht der Satz weiter. Und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird sie, dort, an dem Punkt angelangt, am Wüstenpunkt angelangt, wird sie auf meine Worte hören. Dann werde ich ihr, sagt er, die Weinberg zurückgeben. Weinberg spricht von Fruchtbarkeit und Wohlergehen. Ich werde ihr die Weinberg retten, das Achortal. Da wird uns gerade gesagt, was das bedeutet, das Achortal. Das ist das Unglückstal. Das Unglückstal soll für sie dann zum Tal der Hoffnung werden. Hoffnung. Es gibt immer noch Hoffnung. Der Hosea sagt, ich werde sie in die Wüste führen. Ich werde sie sich selber im Unglückstal überlassen. Und dort, an dem schrecklichen Ort, werde ich ihre Tür auftun zu ihrer Erlösung und zu ihrer Hoffnung. Jetzt, Leute, was Gott mit der Nation Israel zu tun hat. Und genau das hat er da mit der Nation Israel. Die sind in die Wüste geführt worden von Syrien. Genau das Gleiche tut er mit uns. Das ist das Prinzip, ein geistliches Prinzip dahinter. Das ist der Punkt da. Gott lässt uns manchmal unsere eigenen Wege gehen. 10, 20, 30, 40, 50 Jahre lang. Weißt du, Geier, wie lang? Er lässt uns unsere eigenen Wege, bis wir ins Achortal stolpern. Manchmal müssen unsere Herzen und unsere Träume zerbrochen werden. Zerbruch erleiden. Bis wir Gottes offene Tür erkennen. Jetzt die Abwärtsspirale. Bei der Gomer hat sich weitergedreht. Du musst dir vorstellen, jetzt findet sie sich am Schluss, findet sie sich in den Händen von einem Mann. Jetzt stell dir die Spirale vor. Sie findet sich in den Händen von einem Mann, den sie als Sklavin verkauft. Zu Geld macht. Geldgier. Der Ursprung von unheimlich viel Übel. Gier. Sklaverei, musst du wissen, war damals weit verbreitet. Männer und Frauen sind wie Tiere zum Verkauf dargeboten worden. Historiker berichten, dass manchmal Frauen nackt vor die Bütenden angestellt worden sind, sodass man sie auch mustern von Kopf bis Fuß. Gomer findet sich in diesem Zustand. Stell dir vor. Wo ist die Frau gelandet? Gant fängt an und der Hosea wird zur Versteigerung gerufen. Er bietet mit. Er kauft sie zurück. Er kauft sie strich zurück. Das lesen wir im dritten Kapitel und wir sind schon fast am Ende der Story. Bricht. Da kaufe ich meine Frau, es wird genau angegeben für wie viel. 15 Silberstück und 4,5 Zentner Gerste. Glaubst du das? Und er sagt zu ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Der Hosea sagt in etwa so, er sagt, ich habe dich frei gekauft jetzt. Ich möchte jetzt, dass du mit mir lebst. Ist das zu viel verlangt? Ich verspreche dir, ob du treu bleibst oder nicht, ich bleib dir treu. Unheimlich. Lies im ersten Vers von diesem Kapitel. Gott sagt das zu ihm, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat. Wiederholt nicht erwidert hat. Ständig der Ehe bricht. Stell dir das vor, so etwas durchknallt. Sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieben? Wenn dich das nicht berührt, weiss ich nicht. Was sonst? Wie ist das möglich? Wie kann der Prophet eine Frau weiterlieben, die ihn in der Art enttäuscht hat? Antwort. Der Prophet hat Gottes Liebe in seinem eigenen Leben erfahren. Das ist der entscheidende Punkt. Nochmal, der Hosea spielt im Leben der Gomer die Rolle, die Gott mit uns schon lange spielt. Unheimlich. Und so kommen wir zum Schluss. Die Liebesgeschichte, die Gott inszeniert, ändert sich nie. Wir haben zwei Anwendungen. Ich will uns ganz kurz noch zwei Sachen vor Augen führen, die wir mit dieser Story für uns praktisch übernehmen können. Die erste Anwendung gilt für Menschen, die den Glauben an Jesus Christus schon für sich selber, bereits für sich selber angenommen haben. Bitte lies nochmal im Hosea 3, den ersten Vers. Lesen wir ihn jetzt ganz. Er sagt, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig den bricht, sollst du sie nochmal wieder bei dir aufnehmen und sie lieben. Und dann kommt ein Zusatz. Denn auch ich liebe die Israeliten, obschon sie anderen Göttern nachlaufen. Und im Vers 3 ergänzt er, nochmal, wir haben es bereits schon gelesen, wiederholt, weil es so wichtig ist, du wirst jetzt bei mir bleiben. Das ist sein Wunsch. Und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Der Hosea sagt zu den Gomer, schau mal, ich habe dich doch losgekauft jetzt. Ich habe dich wieder zu mir geholt. Jetzt möchte ich, dass du treu bleibst. Ich möchte, dass du bei mir bleibst. Und das ist die eine Lektion, die uns die Story vor Augen führt. Leute, Gott liebt uns nicht wegen dem, was wir tun. Entscheidend wichtiger Punkt. Gott liebt dich nicht für das, was du tust. Er liebt dich trotzdem. Ungeachtet dessen, was du tust. Nicht nur das. Er liebt dich nicht für das, was du bist. Er ist doch nicht beeindruckt von deinem Bankkonto, von deiner Ausbildung und deiner Bildung. Er liebt dich nicht für das, was du bist. Hast oder bist. Er liebt dich ungeachtet von dem. Das ist der Punkt, den die Story macht. Gottes Liebe ist anders, als wir denken und wir miteinander umgehen. Jetzt, wenn man das Ausmaß von seiner Zuneigung mal erkannt hat, begriffen hat, wirst du die Liebe erwidern wollen. Ansonsten müssen wir hinterfragen, ob wir Verstand haben. Vergiss das nie. Punkt von dieser ganzen Geschichte. Gott liebt dich unabhängig von deinem Wesen und deinem Handeln. Gott liebt dich unabhängig von deinem Wesen. Es ist ein korruptes Wesen. Und von deinem Handeln. Das ist sehr oft auch nicht das, was wir wollen. Jetzt Leute, das ist schwierig zu akzeptieren, ist mir genauso klar wie dir. Viele von uns, wir bringen aus unserem alten Leben eine Buchhaltermentalität. Darf ich das kurz erklären? Eine Buchhaltermentalität rechnet so. Ich werde für Gott ein paar Sachen machen und dann wird Gott für mich auch ein paar Sachen machen, okay? Ich rechne mit seiner Belohnung. Das ist ein riesen Irrtum, Leute. Das hat nichts zu tun mit dem Wesen vom Evangelium. Gott liebt uns nicht, weil wir etwas tun. Er liebt uns trotz unserem Tun. Und wer die bedingungslose Zuneigung nochmal einmal begriffen hat, der wird sein Herz öffnen. Der wird sagen, Gott, du hast mich. Ich kapituliere mit Hut und Haar. Was willst du von mir? Ich losrede. Wir kommen zum Schluss. Gottes Liebesgeschichte, Leute, gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Es gibt eine zweite Lektion, die an uns gerichtet ist. Die ist gerichtet an die Menschen unter uns, die den Schritt zu Christus noch nicht gemacht haben. Manche von uns sind unterwegs zum Glauben. Es sagt jemand vielleicht, ich bin kein religiöser Mensch, muss man gar nicht sein. Ich bin aber ein interessierter Mensch vielleicht, ich bin ein suchender Mensch, ich will den Weg zu Gott finden, wenn der möglich ist, zu finden. Du hast den Schritt noch nicht gemacht. Und für dich hat der Hosea eine ganz wesentliche, praktische Anwendung. Vielleicht fühlst du dich manchmal im Stich gelassen. Ungefähr so, dass du dich fragst, in hellem Moment, wo ist Gott? Beisatz kannst du sparen. Hast du ihn bis jetzt nicht gebraucht. Aber wo ist er eigentlich? Wie kann ich ihn, ehrlich gefragt, wie kann ich ihn kennenlernen? Die Antwort aus dem Buch Hosea lautet, Gott ist nicht verloren, du bist es. Er ist dir nachgegangen bis zum Kreuz. Er ist für dich durch den Tod gegangen. Er ist auferstanden für dich, um den Nachweis zu bringen, wer er ist. Er hat das dunkle Grab verlassen. Er folgt dir durchs Labyrinth von deinem Leben. Egal wie alt du bist, er folgt jedem von uns durch das Labyrinth hindurch. Weil er nichts so sehr wünscht, wie uns zurück in seine Familie zu bringen. Chloe's Chapel. Chloe's Chapel. Er berichtet von einem jungen Mann, der eine Frau kennen und Liebe lehrt. Die beiden heiraten und führen eine glückliche Ehe. Im dritten Jahr von ihrer Beziehung. Er berichtet die Story, die er erlebt hat. Im dritten Jahr von der Beziehung von dem Paar erkrankt die Frau schwer. Sie verliert im Verlauf von dieser Erkrankung ihre mentalen Fähigkeiten, ihren Verstand. In guten Momenten ist sie leicht dement. In schlimmen Zeiten schreit sie so laut, dass es den Nachbarn nicht zumutbar ist. Er ist am Verzweifeln. Nach einer Zeit empfindet der behandelnde Hausarzt ihm empfehlen, er soll mit seiner Frau zurückfahren an die Orte, wo sie aufgewachsen ist. Er soll mit ihr einige Zeit dort verbringen, wo sie ihre frühen Beziehungen gehabt hat. Er macht das. Er reist mit seiner Frau zurück in ihren Heimatstaat. Während mehrerer Tage besuchen sie die verschiedenen Örtlichkeiten, besuchen verschiedene Leute, Bekannte, die sie gekannt hat. Nichts ist geschehen. Ihren Zustand bleibt unverändert. Enttäuscht und entmutigt berichtet er, fahren sie zurück. Wo sie die Heim ankommen, bemerkt der Ehemann, dass seine Frau schläft. Es ist der erste tiefe Schlaf seit langem. Er trägt sie ins Haus, er legt sie ins Bett, er realisiert, dass sie weiter schlafen kann. Er legt eine wärmende Decke auf sie, er setzt sich neben das Bett. Stunden vergönnt. Es wird Mitternacht. Er wacht bei ihr, bis am Morgen die ersten Sonnenstrahlen auf ihr Gesicht fallen. Da verwacht die Frau, sieht ihren Mann neben dem Bett sitzen und sagt, mir scheint es, als ob ich auf einer langen Reise war. Wo bist du gewesen? Er sagt, Darling, ich war die ganze Zeit bei dir. Ich habe gewartet. Leute, Gott wartet auf uns. Auf dich. Du ihn noch nicht kennst. Das Beste, das Klügste, das Weiseste, was du machen kannst mit deinem Leben. Ich sage, ich kapituliere. Du hast mich. Eine Liebe, die so bedingungslos ist, wirst du nie in keinem menschlichen Wesen je finden können. Etwas unheimlich Tolles. Wenn du fragst, wo ist Gott, so lautet die Antwort ganz ähnlich. Ich bin nie weggegangen. Ich bin da gewesen. Er redet zu dir. Er wartet auf dich. Er wartet darauf, dass du seine Verheißung mit Vertrauen beantwortest. Er wartet darauf, dass du seine Gnade, die bedingungslos ist, ohne Vorbehalt. In Anspruch nimmst. Und das bringt mich zum Schluss. Hosea, die drei Kapitel zusammengefasst. Gott wartet schon lange auf dich. Bei denen von uns, die ihn kennen, wartet er darauf, dass wir das in die Ordnung bringen, was nötig ist. Bei denjenigen, die ihn noch nicht kennen, wartet er darauf, dass du sagst, Vater im Himmel, danke. Ich verstehe lang nicht alles. Und ich verstehe auch deine Liebe nicht. Aber ich nehme sie an. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Du den Schritt noch nie gemacht hast, ich will dir Mut machen. Zögere nicht, schieb das nicht auf. Ein einfaches Gebet genügt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Dass du als Gott Mensch geworden bist. Mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selber bestimmt habe. Ich brauche deine Vergebung. Ich will sie jetzt in Anspruch nehmen. Danke, dass du mich annimmst. Amen.